Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Zur persönlichen Vorstellung möchte ich noch wenig ergänzen. Verheiratet, 4 Buben im Alter 10 bis 17. Also bei uns ist Action, noch ein Hund, so ein Mittelpudel, der hat auch Action tankt. Und dann habe ich noch 14 Bienenvölker. Und das ist auch immer wieder Action. Auf dem Herweg, da guckt man schon immer links und rechts, wo könnte irgendwas blühen dann bald. Und bei Ihnen am Ortseingang, da stehen schon ein paar Weide, die haben auch schon die Kätzle, aber blühen tun sie noch nicht. Aber man ist immer wie eine Biene unterwegs als Imker und guckt, wo blüht was. Der Predigttext heute, der kommt aus dem Jeremia-Buch. Und Jeremia, das ist ein Gerichtsbuch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wird aber auch dem Jeremia verheißen, dass er pflanzen soll oder dass sein Wort etwas Neues schenken wird, und beides wird in der Predigt auch eine Rolle spielen. Ich lese uns den Predigttext aus Jeremia 9, 22 bis 23 ganz kurz. Überschriebe in der Lutherbibel mit das rechte Rühmen. So spricht der Herr: Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden, denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Der Herr segne dies, sein Wort an uns allen. Amen. Die Situation damals zur Zeit von Jeremia ist so, dass die Menschen nicht tun, was Gott gefällt, und dass eben Jeremia dieses Gericht ankündigen muss. Und wie so oft ist es so, dass wenn die Menschen Gott nicht gehorsam sind, dann stimmt es auch innerhalb vom Volk nicht. Es ist eine innere Zerrissenheit, und es ist auch insofern eine Zerrissenheit, dass die soziale Gefüge außer Kraft gesetzt ist oder immer mehr ins Wanken gerät, dass die Reiche die Arme ausnutzen, und auch das kritisiert der Jeremia. Wenn man den Predigttext, also es ist eine Gerichtsrede, unser Predigttext, wenn man den ganz kurz zusammenfassen wollte, dann könnte man auch sagen: Eigelob stinkt, Gotteslob blinkt. Also Gotteslob ist gut. Eigenlob stinkt, Gotteslob blinkt. Wenn wir den Text auf heute übertragen, dann müssten wir sicherlich auch zu diesen Dingen, die jetzt hier kritisiert werden, Weisheit soll man sich nicht rühmen, Reichtum soll man sich nicht rühmen und Stärke soll man sich nicht rühmen, dann müssten wir wahrscheinlich heute auch noch Schönheit ergänzen und vor allem auch Macht. Das ist viele Menschen auch ganz wichtig, mächtig zu sein oder schön zu sein. Da gibt's ja ganz eigene Sendungen, die diese Schönheit dann rühmen, und wo besonders schöne meistens Frauen gesucht werden, manchmal sind es auch die Männer. Und da ist man ganz stolz dann, wenn man gewinnt oder wenn man besondere Fähigkeiten hat. Gibt's ja auch genug Sendungen, die dann gesucht werden. Deutschland sucht den Superstar, und dann wird man nachher gerühmt und dann ist man der Held und verdient auch viel Geld. Freilich, man darf darüber reflektieren, was an Weisheit, Stärke, Reichtum, Schönheit und Macht von uns erarbeitet worden ist und was uns daran von Gott geschenkt wurde. Ah ja, Olympiade ist ja auch so ein ganz eigenes Ding. Also ich ertappe mich selber, dass ich auf den Medaillenspiegel gucke und schaue, wo Deutschland steht. Und ich weiß nicht, wie Sie so über unser Volk denken, aber ich merke manchmal, wenn ich so ins Ausland gucke oder dann auch im Ausland bin, war vor ein paar Jahren in Italien, und ich habe mich dann ganz gewundert, was die Italiener schon alles machen, was wir Deutsche denken, was wir vielleicht ganz toll sind, und die sind da schon in viele Bereiche viel weiter wie wir, die Italiener. Ja, und ich denke manchmal so über unser Volk dann, also wir haben schon ein paar Sachen, auf das man vielleicht stolz sein kann, aber manchmal denke ich auch, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, wir Deutsche, dass wir nicht zu stolz auf uns sind und vergessen, dass andere Völker durchaus auch ihre so eigene Begabungen haben und so. Es gibt noch ein anderes Sprichwort, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Also das wird auch voll zu dem Predigtext passen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Einstellung auch kennen. Mir ist das auch noch gesagt worden in der Jugend. Ja. Eigenlob stinkt zum Beispiel. Sich im Mittelpunkt rücken, sich selbst herausstellen, das macht man nicht. Selbstlosigkeit ist angesagt. Doch ist es überhaupt so, dass wir Menschen selbstlos sind? Ist es nicht ganz normal zum Beispiel, dass wenn eine Schülerin oder ein Schüler nach vielem Lernen auf die Leistung stolz ist, wenn man dann sagt, das habe ich jetzt richtig gut gemacht, ich habe gelernt und jetzt ist es aber auch gelungen, wenn man quasi seine Weisheit rühmt. Wir erziehen doch unsere Kinder, also unsere 4 Söhne, versuchen wir schon ein bisschen dahin zu drängen, dass die möglichst auch in der Schule ein bisschen hinhocken und dass dann die Note so einigermaßen passt. Ich sag mal, zwischen 2 und 4 ist alles okay. Ja, wegen mir auch noch 4 bis 5. Der Vater hat auch mal 5er geschrieben, deswegen ist man noch ein bisschen barmherziger. Ja, aber so ganz grob. Gute Note schreiben. Auch ich freue mich im beruflichen oder auch im privaten Umfeld über jedes Lob und auch über Anerkennung. Und das erzähle ich dann auch unter Umständen weiter. Habe ich etwas gut hingekriegt? Ist es mir gelungen? Letztes Jahr ist im weiteren Bekanntenfeld von mir Ehefrau ihrem Ehemann untreu geworden und der war dann total am Ende und am Boden zerstört. Und ich konnte ihm helfen, dort damit umzugehen und dann auch irgendwie wieder zu sich zu finden. Oder sei es, wenn man mal irgendwo unterwegs ist, zum Dienst und da gelingt einem was und dann sprechen die Leute drauf an, da freut man sich natürlich. Ich denke auch, dass man sich wohl selbst über etwas Gelungenes freuen kann und quasi auch vielleicht mal auf die eigene Schulter klopfen, ohne auf das Lob anderer warten zu müssen. Wenn uns etwas gelungen ist, dann kann man auch ohne fremdes Lob darauf stolz sein. Wir lernen aus der Forschung, dass Lob und Anerkennung wichtige Kriterien für das Wachsen des Selbstwertgefühls sind und des Selbstbewusstseins, auch von Kindern. Wenn Menschen in ihrer Kindheit wenig Bestätigung gekriegt haben, immer wieder Kritik oder auch solche Sätze wie du bist nichts, du kannst nichts, dann kann sich das auch verselbstständigen. Dann trauen sich manche Menschen nichts zu, sie haben irgendwie einen Knacks in ihrem Selbstbewusstsein. Mit Jesu Gebot gesprochen, fehlt es an der Selbstliebe. Lob und Anerkennung habe etwas Aufbauendes für uns Menschen. Der gelobte Mensch geht nicht mehr ängstlich gebeugt, sondern aufrecht froh seinen weiteren Weg. Nicht umsonst gibt es die überspitzte Redewendung, wer angibt, hat mehr vom Leben. Liebe Gemeinde, geht es Jeremia darum, Weisheit, die Stärke und den Reichtum madig zu machen? Jeremia möchte wohl sehr wohl darauf hinweisen, dass alle diese Gaben und Fähigkeiten von Gott geschenkt sind, dass wir sie nicht haben aufgrund unserer Leistung allein. Und auch unsere Leistung ist uns nur möglich, weil sie Gott uns ermöglicht. Wenn wir krank sind oder nicht genug zu essen oder trinken oder keinen Wohnraum haben, dann können wir wahrscheinlich auch nicht so viel leisten, auf das wir uns dann etwas einbilden. Ich denke da auch an andere Umstände noch, also wenn gerade nochmal auf Kinder gedacht, wenn jemand groß wird in einer Familie, wo einfach die Verhältnisse nicht stimmen, wo die Eltern immer wieder streiten, wo vielleicht auch ein Elternteil Alkoholiker ist, da kannst du dich nicht so gut und gesund entwickeln, wie vielleicht in einer Familie, wo das anders ist, wo die Eltern in einer guten Harmonie zusammenleben und wo auch Alkoholismus kein Thema ist. Und deswegen ist es immer so eine Sache mit der eigenen Leistung. Ich mag das darum nicht in unserer Gesellschaft, wenn da so drauf drängt wird, so jeder ist seines Glückes Schmied, weil ich mich manchmal frage, ja, ist das wirklich so? Ist es so in unserem Land? Leistung aber ist uns aufgrund Gottes Eingreifen möglich. Und darin erinnert uns auch der Predigtext, wenn er davon spricht, dass wir uns der Barmherzigkeit Gottes, des Rechts Gottes und der Gerechtigkeit rühmen sollen. Das sind Dinge, die wir nicht erarbeiten können. Und das Entscheidende im Leben eines Menschen ist aber, dass er Beziehung zu Christus anfängt und diese Beziehung pflegt. Dass wir zu Jesus finden, ihn in unser Leben aufnehmen, das ist aber auch nicht unsere Leistung oder unsere Weisheit. Dass wir sein Wort verstehen können, ist die Leistung oder Wirken des Heiligen Geistes. Wie sagt der Paulus im 1. Korintherbrief? Niemand kann sagen, Jesus Christus ist der Herr, denn durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt uns die Erkenntnis, dass dieses Wort Heilige Schrift ist, dass es mit mir und meinem Leben etwas zu tun hat. Und nur wenn ich das erkannt habe und dann auch erkenne, wo ich umkehren muss, kann ich auch Christus annehmen und umkehren. Bei diesem Jeremia-Text, da muss man zwangsläufig, finde ich, auf einen Text auch kommen, der im Neuen Testament steht, in 1. Korinther 1, 18 fortfolgende. Das ist ein bisschen ein längerer Text, aber ich möchte ihn uns vorlesen, weil es da auch um Weisheit und um das Wort Gottes geht, um das menschliche Rühme. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schande mache, und was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, hat Gott erwählt. Was nicht ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Jesu Wort in dieser Welt ist eine Torheit, eine Dummheit. Das Wort kann eben nicht verstanden werden durch den menschlichen Verstand. Darum werden wir Christen, glaube ich, immer auch Fremdlinge sein, Gäste, weil wir eben immer wissen, dass es noch was anderes gibt, das größer ist als all das, was auf dieser Erde ist. Und deswegen dreht dieser Text im Korintherbrief ja auch im Prinzip die Verhältnisse um. Alles, was groß, was toll ist in dieser Welt, wird gezeigt, dass das eigentlich für Gott nicht so relevant ist. Und dass Gottes Kraft und Stärke in ganz andere Dinge lege. Und dass Gott aus Schwache Starke machen kann. Und aus, dass Torheit und Klugheit vor Gott etwas anderes sind. Wie mahnt uns der Paulus? Seht doch, liebe Schwestern und Brüder, auf eure Berufung. Oder um es mit dem Predigtext nochmal zu sagen, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich Herr bin. Unsere Berufung ist die Beziehung zu Jesus. Und auch Jeremia lenkt unseren Blick weg von unserer Selbsteinschätzung und manchmal auch von unserer Selbstüberschätzung weg auf Gott, den wir oft durch unseren Egoismus vergessen. Der Prophet erlebt ähnlich wie wir heute, dass viele Personen in seinem Volk von der Beziehung des Schöpfers weg zu seinen Geschöpfen nicht mehr viel halte. Sie bauen lieber in ihrer eigenen Arroganz, in ihrem eigenen Wissen, sich selber auf, beachte weniger die Situation des Nächsten und schaffe so immer weitere Schere zwischen Arm und Reich. Wenn sie sich rühmen und Halleluja singen, dann sagen sie in Wirklichkeit, gelobt bin ich. Jeremias Klage benennt diese Willkürherrschaft, die Gewalt und die Ausbeutung, das Profitstreben, den Betrug und die herausfordernden Worte, das Missverhalten der Menschen in ihrem jüdischen Glaube. Er kritisiert, dass das menschliche Recht nach eigener Macht und Weisheit definiert und umgesetzt wird. Soziales Verhalten ist damals weithin gestorben. Wenn man sich dieser Situation rühmt, sagt der Prophet, dann hat man es aufs falsche Pferd gesetzt. Das ist Unglaube, das ist eine Existenz fern von Gott. Die Klugheit des Glaubens besteht gerade darin, auf die Barmherzigkeit, auf das Recht und auf die Gerechtigkeit Gottes zu setzen. Das kann man auch auf uns übertragen. Barmherzig ist Gott mit Ihnen und mit mir, wenn wir unsicher und auch verletzlich oder orientierungslos sind und werden. Wenn wir an unsere eigene Lebensgeschichte denken, ich zumindest, dann merke ich, da gibt es doch noch manche Baustellen. Und einige Baustellen, die kommen immer und immer wieder in meinem Leben. Da gibt es Bereiche, da ist einfach wenig Wachstum da. Es gibt Bereiche, da bin ich gewachsen, und andere Bereiche, da scheitere ich immer wieder. Und Gott, er steht uns zur Seite auf unserem Weg, er steht uns in Nöte bei und er richtet uns auf. Und so können wir dann getröstet zurückblicken, voller Hoffnung auch in die Zukunft blicken. Und wenn wir an das Recht Gottes denken, so versteht der Prophet darunter, dass der Schöpfer Gott kein vernichtendes Urteil über uns spricht, was auch geschah, selbstverschuldet oder nicht, sondern im Gegenteil, er signalisiert einen neuen Anfang für uns. Nach einer Scheidung, nach schwerer Krankheit, nach beruflichem Scheitern, nach Schuld, nach einer hoffnungslosen Diagnose kann Gott einen neuen Anfang schenken. Wir erkennen, was unsere Schuld ist und wir bringen diese vor Gott und wir bereuen. Und Gott schenkt uns Umkehr. Deswegen macht ja auch das Abendmahlfeiern Sinn, weil es immer und immer wieder nötig ist, dass wir zu Gott kommen und dass wir uns an ihm ausrichten und dass er uns die Schuld vergibt. Die Vergebung, die ist uns geschenkt und das Reich Gottes, das ist uns zugesagt durch die Taufe. Aber dass wir immer wieder aufräumen in unserem Leben, diese Lebensbaustelle sozusagen vor Gott bringen und in seinem Angesicht ihm das zeigen und sagen, guck mal, so sieht's bei mir aus und ich bin wieder schuldig, worden, Herr, verzeih. Und ich finde es immer wichtig, wenn man jetzt so an die Weisheit und die jüdische, also die Juden sind schon gescheit und die haben ja jetzt, wenn man auf das Judentum guckt, die Jünger zum Beispiel, die haben viel mehr Psalmen auswendig kennen wie ich zum Beispiel. Das kann man im Neuen Testament lesen. Die Hallel-Psalme, das waren Psalm 113 bis 118, das konnte die auswendig. Ich kann vielleicht 2 oder 3 Psalmen auswendig. Also die waren schon weise. Und das war nur ein Beispiel für die Gebete, die auswendig konnte. Und wenn man jetzt an diese Weisheit denkt oder an diese Klugheit, die da dahinter steckt und merkt, als sie Jesus dann sehen, wie er betet, dann sage zu ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann gibt ihnen Jesus das Vaterunser. Und beim Vaterunser ist es so, das ist ja als Mustergebet von Jesus gedacht. Er gibt uns dieses Gebet, dass wir das eigentlich tagtäglich beten. Das merkt man, unser täglich Brot gib uns heute. Und was kommt danach? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und für mich ist das ein Hinweis drauf, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich tagtäglich um Vergebung bitten muss. Weil Jesus hat in diesem Mustergebet damit gerechnet, dass ich tagtäglich diese Vergebung brauche. Sonst macht es ja keinen Sinn. Unser täglich Brot gib uns heute und wenn ich das täglich bete, dann kommt danach gleich, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Dieses Neue, was jetzt geworden ist, das wird bei Jeremia auch beschrieben. Also es gibt nicht nur diese Gerichtsworte, sondern es gibt auch Worte, wo der Jeremia gerade das beschreibt, was zum Beispiel im Abendmahl dann von Jesus eingesetzt wird, der neue Bund. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Und bei Jeremia wird dieser neue Bund verheißen. Da heißt es in Jeremia 31 bis 34, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nimmermehr gedenken. Das ist eine ganz entscheidende Stelle hier in Jeremia 31, weil wir das was hier steht, diesen neuen Bund, den hat Jesus eingesetzt im Abendmahl und den feiern wir jetzt heute auch durchs Abendmahl. Und das Interessante ist ja, wenn wir Menschen zum Beispiel einen Vertrag machen, dann halten wir in diesem Vertrag genau fest, was die Vertragsbestandteile sind. Und so war es auch im Alten Testament. Da war ganz klar, wenn ihr meiner Stimme gehorcht, dann tut ihr meinen Wille, so grob gesagt. Aber hier in diesem Vertrag steht, wenn ihr meine Stimme nicht gehorcht und die Vertragsbedingungen reißt, dann ist Teil des Vertrages, dass ich euch vergebe und dass ich euch verzeihe. Jesus oder der Jeremia und Gott rechnet damit, dass wir den Vertrag nicht halten. Und Teil des Vertrages ist gerade der Vertragsbruch. Er will uns unsere Sünde nimmer mehr gedenken und er will uns unsere Missetat vergeben. Das ist Gnade und das ist Barmherzigkeit. Und dessen kann man sich rühmen. Und gerade weil uns Gott ein neues Herz schenkt, ist dann auch etwas anderes noch zu sagen zu unserem Predigttext. Wenn es um Weisheit geht, um Kraft, um Stärke und Schönheit, dann kann auch durch dieses neue Herz in meinem Leben etwas wachsen, was eben nicht nur Teil von mir ist und meiner Leistung, sondern eben was Gott mir geschenkt hat, auch durch dieses Neuwerden in seinem Sein. Und dann kann es eben sein, dass ich meine Klugheit, die Gott mir geschenkt hat, in den Dienst der Gemeinde, in den Dienst der Menschen stelle und dass aufgrund des neuen Herzens diese Dinge der Gemeinde dienen und der Menschheit dienen. Oder der Reichtum. Reich sein ist ja nicht schlecht, aber wenn man reich ist, dann ist es doch toll, wenn dieses neue Herz in mir regiert, das mir der Heilige Geist schenkt, dass ich dann diesen Reichtum teile, dass ich dann nicht drauf sitzen bleibe, sondern großzügig bin auch zu anderen Menschen und einfach die Armut in dieser Welt verhindern helfe oder lindere und so weiter. Da könnte man jetzt noch weitermachen an andere Beispiele. Das Wichtige, dieses sich auf Jesus konzentrieren, diese Beziehung, die der Predigttext auch sagt, das ist das Entscheidende zwischen uns und Gott, zwischen uns und Jesus. Und in dieser Beziehung immer wieder die Erneuerung erfahren, dadurch, dass uns Jesus vergibt, zum Beispiel auch durch das Abendmahl. Und so segnet uns Gott und so macht er uns zu Botinnen und Boten in dieser Welt, die Zeuge davon sind, dass etwas neu geworden ist und die einfach auch befreit leben können und andere mit dieser Freiheit anstecken wollen. Dabei segne sie Gott alle. Amen.